spaziert in der Welt der kleinen Wunder.
Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder den Weg hierher gefunden habt. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Wir sind Eva und Rita und selbst Mamas von Frühchen. Und heute, in unserer heutigen Folge, hört ihr zum einen Evas Geschichte und wir wollen anschließend darüber sprechen, wie wir mit Unsicherheiten umgehen, was wohl werden wird. Denn Frühchen entwickeln sich nicht so wie reifgeborene Kinder, weil ihnen wertvolle Zeit im Bauch fehlt. Aber die Entwicklung im Vergleich zu anderen Frühchen, obwohl sie eine ähnliche Vorgeschichte oder auch Krankheitsgeschichte haben, ist eben doch auch ganz unterschiedlich. Und hinzu kommen dann noch Statistiken, die aufzeigen, welche Auffälligkeiten, Erkrankungen oder auch Behinderungen die Frühgeburt zur Folge haben kann. Und ja, dann steht man erstmal da. Was also tun, wenn die Voraussetzungen erstmal mies sind, die Prognosen ungewiss und die Verwirrung, Zweifel und Ängste aber sehr präsent? Darüber tauschen wir uns aus und jetzt erstmal ganz viel Freude mit unserer Sendung.
Los geht's!
Eva, im Intro habe ich ja schon angekündigt, dass du heute deine Geschichte erzählen wirst. Und damit ist natürlich gemeint, wie es bei euch, bei dir zu einer Frühgeburt kam und wie es dann auch weiterging. Bei mir, das habe ich ja beim letzten Mal erzählt, war ja die Schwangerschaft schon nicht so zauberhaft, so wie ich es mir gewünscht oder auch vorgestellt habe. War das bei dir auch so? Also ging das da auch schon vor der Geburt in eine andere Richtung?
Ja, das ging schon lange vor der Geburt los. Bei uns war nämlich das Thema Kinder kriegen und überhaupt schwanger werden schon gar nicht einfach. Wir haben lange gewartet, mehrere Jahre gebraucht, bis es endlich geklappt hat. Und auch in der Schwangerschaft habe ich dann ganz früh Blutungen bekommen. Und ich bin ins Krankenhaus, weil wir eigentlich dachten, das ist eine Fehlgeburt. Da haben wir dann erfahren, dass es Zwillinge sind. Das war eine große Überraschung. Wir haben uns mega gefreut, na klar. Im Großen und Ganzen war die Schwangerschaft, glaube ich, schon so wie viele Schwangerschaften. Also es war jetzt keine besonders tolle Schwangerschaft, dass ich mich glühend toll gefühlt habe und gedacht habe, ach, so schön war ich noch nie. Es war jetzt aber auch nicht alles irgendwie kritisch oder alles tragisch, aber sie hatte so Höhen und Tiefen und wegen eines verkürzten Gebärmutterhalses hatte ich relativ früh schon, also im vierten Monat schon eine partielle Bettruhe oder nach dem vierten Monat. Allerdings habe ich die Einstellung, dass man ja nicht krank ist, nur weil man schwanger ist und deswegen ging es mir auch nicht schlecht. Also ich durfte ja auch grundsätzlich aufstehen und so. Und dann hatte ich, eben weil ich den verkürzten Gebärmutterhals hatte, hatte ich regelmäßige Kontrolluntersuchungen und dann bin ich, Anfang Mai war das, zu einer ganz normalen Kontrolluntersuchung, da war ich 23 plus 3, also 23. Schwangerschaftswoche und 3 Tage. Und von dieser, oder bei dieser Untersuchung hat mein Arzt festgestellt, dass ich einen hohen Blasensprung habe, also dass ich Fruchtwasser verliere. Der hat mich dann sofort liegend ins Krankenhaus transportiert. Ich durfte von da an auch nicht mehr aufstehen, also wirklich 24 Stunden nicht mehr aufstehen, für gar nichts. Der Leiter der Kinderklinik kam dann am selben Tag zu uns und hat uns aufgeklärt, wie das normal ist, wenn man eingeliefert wird in so einer frühen Woche und hat uns gesagt, dass die Kinder, wenn sie an dem Tag geboren worden wären, dass die Ärzte dann keine Maximalversorgung gemacht hätten. Maximalversorgung bedeutet, dass die Kinder, wenn sie nicht von alleine atmen, dass sie nicht beatmet werden und auch nicht reanimiert werden oder so, sondern dass sie halt eben einfach dann sterben würden. Damals hat die Klinik, in der wir waren, die Maximalversorgung erst ab 24 plus 0 gemacht. Also uns war klar, es sind jetzt noch so ein paar Tage, die mega kritisch sind, damit die Kinder überhaupt versorgt werden dürfen. Und wir hatten eben die Hoffnung, dass sie auch noch eine Weile drin bleiben. Weil selbst wenn das bedeutet hat, dass ich dann 24 Stunden am Tag liegen musste, was wirklich nicht angenehm ist, viele von euch, die selber Früchte nahmen, hatten vielleicht eine ähnliche Situation, aber was macht man nicht alles für die lieben Kleinen? Um auf alles vorbereitet zu sein, was da kommt und mit der Hoffnung eben, dass die Kinder bis 24 plus 0 durchhalten, habe ich dann 23 plus 5 die erste Lungenreifespritze bekommen. Die Lungenreifespritzen sind, also man kriegt 2 und die müssen jeweils 24 Stunden wirken. So, also damit die Lunge der Kinder voll ausgereift ist. Am Abend, also an dem Tag, als ich morgens die erste Lungenreife-Spritze bekommen habe, ist abends meine Fruchtblase komplett geplatzt. Einfach so, ich lag im Bett, habe mich ja nicht bewegt, peng, einfach alles nass. Daraufhin habe ich dann 23 plus 6 gleich morgens früh die zweite Lungenreife-Spritze bekommen. Und das, bei der Untersuchung hat dann die Ärztin gemeint, ah ja, wir machen später nochmal einen Ultraschall zur Kontrolle. Weil wenn die Fruchtblase mal geplatzt ist, ist die Gefahr von einer Infektion relativ hoch und dann macht man noch höhere oder noch öftere Kontrollen. Das war aber an einem Samstag. Und an einem Samstag oder an jedem Wochenende ist die Besetzung im Krankenhaus natürlich etwas reduziert, ist einfach so. Und dann hat tagsüber auch niemand mehr so richtig dran gedacht. Und erst abends beim Abendessen habe ich dann die Schwester gefragt, als sie mein Abendessen abgeräumt hat, ob denn jetzt noch ein Ultraschall gemacht wird. Und sie war dann so, ach so, ja stimmt, ach wollten wir eigentlich, na ich frag mal. Und dann wurde ich gegen 19 Uhr runter in den Untersuchungsbereich gerollt, also in meinem Bett, aufstehen durfte ich ja nicht. Und so eine junge Ärztin hat mich untersucht, dann ist sie aus dem Zimmer. Dann kam eine zweite junge Ärztin rein, hat mich auch untersucht. Und dann haben die zwei miteinander getuschelt oder halt sich unterhalten, aber ich habe nicht alles verstanden. Und dann wurde irgendwie alles so ein bisschen konfus, weil sich rausgestellt hat, dass mein Muttermund schon 6 Zentimeter weit offen war und einer von den beiden Jungs schon im Geburtskanal saß. Und dann wurde ich mit dem Kopf so weit wie möglich nach unten und mit der Hüfte so weit wie möglich nach oben gelagert und durfte nicht mehr niesen und nicht mehr husten. Der Kleine wäre fast rausgefallen. Bei einem Baby wäre es ja noch okay gewesen, es wäre eine einfache und eine schnelle Geburt geworden. Aber ich hatte ja noch ein zweites Baby im Bauch und der lag noch ganz oben und keiner wusste so richtig, was sie denn jetzt tun sollten. Also die jungen Ärztinnen zumindest nicht. Dann haben sie ihren Chefarzt angerufen am Samstagabend, haben ihn aus seinem Wochenende rausgeholt. Und in der Zwischenzeit ging natürlich total viel um uns rum, aber ich weiß noch, dass ein Arzt uns gefragt hat, mein Mann war ja bei mir, uns gefragt hat, ob es für mich okay wäre, wenn die Kinder unter Vollnarkose geholt werden würden, weil das Ganze einfach super riskant war. Und für meinen Mann und mich war klar, wenn die Vollnarkose für die Kinder das Bessere ist, dann pfeife ich doch auf mein Geburtserlebnis. Das war mir dann völlig wurscht. Es ging um das Überleben der Kinder. Um 20.31 Uhr und 20.32 Uhr wurden die Jungs geholt. Also gerade mal 90 Minuten, nachdem ich da ganz entspannt ins Untersuchungszimmer gerollt wurde. Und meine letzte Erinnerung ist, dass ich in so einem grün gekachelten OP lag, also nichts hier, schöner Kreissaal mit warmen Farben und so weiter. Ich habe am ganzen Körper gezittert, weil es schweinekalt war. Mindestens 10 grüne, vermummte Menschen um mich rumstanden. Ich habe ja immer nur die Augen gesehen, die hatten ja schon Mützen und Mundschutz auf und so weiter. Haben mir alle ihren Namen gesagt, wovon ich mir natürlich keinen einzigen merken konnte. Und sie haben mir alle versichert, machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut. Und dann bin ich erst am nächsten Tag wieder richtig zu mir gekommen. Die Kinder wurden geboren mit 580 und 630 Gramm an Tag 23 plus 6, also 24. Schwangerschaftswoche. Sie haben so zwischen den beiden schön auf die zwei aufgeteilt, alles mitgenommen, was Frühchen so mitnehmen können. Probleme an Herz, Lunge, Kopf, Bauch, Augen. Manches ließ sich wirklich mit einer Operation oder mit einem Eingriff beheben. Anderes war schlimm, lebensbedrohlich, langwierig. Beschäftigt uns heute noch und wird auch ein ganzes Leben lang so bleiben. Ich erzähle in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch mehr, das würde jetzt hier viel zu lange dauern. Aber eins ist mir bei unserer Geschichte noch wichtig. Als mein Mann und ich an dem Samstagabend in jeder Hinsicht vollkommen überfordert auf die Ankunft unserer zwei Würmchen gewartet haben, hat uns ein Arzt gefragt, ob wir die Maximalversorgung der Kinder wollen. Obwohl sie ja noch nicht 24 plus 0 waren oder noch nicht ganz erreicht hatten. Wenigstens hatte ich die Lungenreife-Spritzen bekommen, obwohl die zweite keine 24 Stunden gewirkt hatte. Aber uns war klar, die Kinder waren zu dem Zeitpunkt schon so ein Wunder, dass wir niemals die Entscheidung getroffen hätten, ihnen die Chance auf ihr Leben zu nehmen. Wir wollten alles tun, um ihnen diese Chance eben zu geben, auch mit dem Risiko der Behinderung, der Einschränkungen, der Erkrankungen, dass was da alles so noch auf einen zukommen kann, das kann man in dem Moment eigentlich eh gar nicht erfassen. Aber wir wollten das eben, diese Chance nicht verstreichen lassen.
Nein, und vor allem kann man das nicht erfassen, weil man sieht es ja auch an deiner Geschichte, wie schnell das alles geht. Ja, das ist dann zack, zack, zack und dann bäm. Ja, und auf einmal Hammer, okay, jetzt ist es soweit. Und für mich war nach der Geburt so ein Moment, als ich erfuhr, dass unser Sohn eine Hirnblutung hatte. Ich war zu dieser Zeit noch in der Frauenklinik und am Abend seines dritten Lebenstages war ich dann abends nochmal bei ihm. Das habe ich immer so gemacht, als ich noch in der Klinik war. Bin dann zu ihm auf die Intensivstation, habe ihm gute Nacht gesagt, nochmal ganz viel Liebe geschickt und Power und für die Nacht und für den nächsten Tag auch. Und an diesem Abend habe ich auf eine sehr brutale Art und Weise erfahren, dass unser Würmchen eine Blutung dritten Grades hat. Und es war so, es war ja schon spät, ich war eh die letzte Mama und der Arzt hatte gerade den Ultraschall weggefahren und hat mich nicht gesehen und hat es dann ins Zimmer hereingerufen. Unser Kleiner hatte eine Blutung, eine Dreier. Und für mich war das in dem Moment sofort klar. Ich habe es auch an den Gesichtern der Schwestern gesehen, die mich da haben stehen sehen. Und er war zu diesem Zeitpunkt auch der Kleinste. Und dann war das auf einmal so, bäm. Mhm. Und er kam dann auch nochmal zu mir und hat es auch versucht, ganz professionell zu lösen. Nur war er jetzt erstens leider nicht der einfühlsamste Arzt, um solche Themen rüberzubringen. Und zweitens ist bei mir im Kopf sofort Kino angegangen und ich habe überhaupt nicht mehr richtig zuhören können. Ich habe überhaupt nicht erfasst, was er mir gesagt hat. Da ging die autobahnmäßig, die Gedanken sind mir durch den Kopf gerast. Und mein erster Gedanke war, okay, das war's jetzt. Also Hirnblutung, das war für mich ungreifbar. Was bedeutet das? Aber es hat sich sehr schlimm angehört. Und in meiner Vorstellung unser Leben, unsere Träume, alles platt, Pflegebett im Wohnzimmer, nicht ansprechbar, voll beatmet, künstlich ernährt, also das absolute Horrorszenario. Und ich hatte wirklich sehr, sehr große Angst und ich kam mir halt total hilflos vor.
Die Krankenhauszeit fand ich auch echt krass. Wir hatten auch so Situationen, wo wir Diagnosen um die Ohren geklatscht bekommen haben. Also das war natürlich nie eine böse Absicht, aber wir hatten am fünften Tag eine Diagnose für den einen Knirps, der auch mit einer Hirnblutung, am Ende wussten wir auch dritten Grades, diagnostiziert wurde. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag dachte, mein Kind stirbt jetzt und heute. Also ich habe überhaupt nicht über Behinderung oder so nachgedacht in dem Moment, sondern ich habe mit Hirnblutung bei Erwachsenen halt immer Schlaganfall und Tod verbunden. Erwachsenen denken halt. Was ich nicht wusste, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht, ist, dass bei Frühchen eine Hirnblutung häufig vorkommt und fast sogar schon erwartbar ist. Und zum anderen in Anführungsstrichen, also sehr mit Vorsicht zu genießen, aber nicht so schlimm ist, weil der Schädel ja noch weich ist. Also der kann einfach noch Druck auch ausgleichen, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur. Der andere kleine Knirps wurde am sechsten Tag mit einer nekrotischen Darminfektion diagnostiziert und wurde auch noch am selben Tag notoperiert. Das habe ich damals, obwohl es ja eine Notoperation war, gar nicht allzu schlimm erfasst, weil ich mit Darminfektion so ein 24-Stunden-Magen-Darm-Virus ja und der ist doch morgen wieder besser verbunden habe. Also mir kam das halt einfach nicht so schlimm vor. Und ich habe erst viel später kapiert, dass der Kleine mit dem Darm viel kränker war, also kränker im Sinne von weniger Überlebenswahrscheinlichkeit als der mit der Hirnblutung. Und dass er dem Tod, also dass der mit dem Darm, dem Tod tatsächlich wortwörtlich bei jeder Operation von der Schippe gesprungen ist. Deswegen habe ich das dann auch gar nicht so an mich rangelassen, als eine Schwester uns mal vorsichtig versucht hat beizubringen, dass der kleine Kerl mit der Hirnblutung wahrscheinlich mal nicht laufen wird. Also auch so eine Prognose, die halt mal so gesagt wird. Sie hat es wirklich nett gemeint und wollte uns damals auch mit Eltern in Kontakt bringen, deren Sohn zu dem Zeitpunkt schon 6 war und der eben nicht laufen konnte. Für uns war das aber so total abwegig, uns auch mit denen zu unterhalten, weil wir gedacht haben, das wird nicht so. Ich denke heute, dass das eine Art Selbstschutz war, dass wir das, was die Ärzte und Schwestern uns versucht haben zu erklären und auch teilweise schonend beizubringen, dass wir das zwar gehört haben, aber nicht so richtig auch akzeptiert haben, aber halt eben nicht immer das Schlimmste für uns ausgemalt haben. Also wir sind nicht immer gleich verfallen in, oh meine Güte, das wird alles genau so, wie Sie das jetzt sagen oder es wird so schlimm, sondern wir hatten einfach den festen Glauben, dass die Kinder sich toll entwickeln.
Ja, sehr positiv. Also das fiel uns damals so nicht so leicht. Also immer das Positive sehen. Wir haben relativ am Anfang, also das war direkt eigentlich nach dieser Blutung, was für uns so die schlimmste Diagnose dann war, gefühlt, haben wir die Strategie entwickelt, wir leben im Hier und Jetzt und was morgen ist, nächstes Jahr, in 15 Jahren, darum werden wir uns dann zu gegebener Zeit beschäftigen. Und ja, das war eigentlich damals unser Selbstschutz. Und nach dem leben wir auch heute noch. Also wie so ein Mantra, ne? Das, woran wir uns immer gegenseitig erinnert haben, wenn beim anderen dann Zukunftsbilder und Ängste auftraten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Also könnte man jetzt auch sagen, Ängste verdrängen ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung. Aber eigentlich sehe ich das nicht so, als hätten wir das weggeredet. Also die, wir haben gesagt, ja, ich habe Schiss vor dem, was kommt. Oder wenn mein Mann dann tief hatte, dann habe ich gesagt, ich habe auch Schiss. Aber heute geht es uns doch gut. Und wir haben uns familiär gut organisiert und wir können die Situation, wie sie jetzt ist, gut meistern. Und was dann kommt, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Also lass uns bitte nicht heute verderben, indem wir uns mit Spekulationen oder Spekulationen hingeben und grübeln und sorgen und von Sachen, wo wir doch gar nicht wissen, ob sie so eintreten werden. Und so sind wir verfahren. Das ist halt dann gemein, wenn dann Außenstehende, also Familie, Freunde, Bekannte, Prognosen wissen wollen, weil sie sich halt auch sorgen, ne, weil sie auch Gedanken haben und wissen wollen, wird alles gut? Und wenn du dann bist dann da mit deinem wackeligen Mantra schon eh noch nicht so safe und dann versuchst du halt den anderen im Grunde auch noch die Ängste zu nehmen.
Genau. Also das Schlimme ist ja oft, dass das Gegenüber mit seiner Frage oder seiner Aussage gar nicht merkt, was sie bei einem innerlich auslösen, welchen Denkprozess oder welche Unsicherheiten und Ängste eben. Ich kann mich an eine Situation sehr gut erinnern, die mich emotional total umgeworfen hat und das war viel später schon, also erst jetzt vor anderthalb, zwei Jahren. Die Jungs hatten Einschulungsuntersuchungen. Das ist so eine standardisierte Untersuchung durch den Amtsarzt, die bei Fünfjährigen im Kindergarten gemacht wird, um zu schauen, ob sie schulbereit sind. So, ich saß während des Tests daneben und habe die Jungs innerlich angefeuert. Du darfst da ja nichts sagen, ne? Ich fand es total mega. Ich war so stolz, was sie alles schon konnten, weil sie ja schon sich so toll entwickelt hatten an vielen Stellen, obwohl ich natürlich auch die Lücken gesehen habe, die andere Schulkinder konnten und die sie halt nicht konnten. Und dann war der Test vorbei und dann hat die Ärztin mit mir nochmal ohne die Kinder gesprochen und dann sagt sie zu mir, ja, also in die Regelschule werden sie wohl nicht gehen und was danach kam, weiß ich auch gar nicht mehr so genau, weil in meinem Kopf ist dann wirklich so ein Fragezeichen aufgepoppt. Also die Aussage hat mich gar nicht in dem Moment emotional verwirrt, sondern je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gedacht, hä, Moment, was heißt das denn dann? Also ich habe mich selber so in meinen Gedanken verstrickt und habe mich immer mehr selber aus der Bahn gebracht, bis hin zu, schaffen die dann überhaupt die Schule? Und habe dann gleich wieder gedacht, na klar schaffen die Schule, was soll das denn? Also was ist das denn für ein blöder Gedanke? Ich war einfach total verunsichert, wie es jetzt weitergeht. Was mir dann geholfen hat, ist, die Situation mit meinem Partner, mit meinem Mann zu besprechen oder auch mit dir, habe ich ja auch viel drüber gesprochen, sich gegenseitig zu erinnern, wie weit man schon gekommen ist, eben auch das Positive sich nochmal in Erinnerung zu rufen und auch die Dinge zu formulieren. Das habe ich gemerkt, dass mir das persönlich total hilft, das, was in meinem Kopf so alles so sich dreht, dass ich das einmal sage und einmal klar mache, für mich ausspreche, das ist das, was ich wirklich glaube und das ist das, was ich zwar gehört habe, aber was ich für mich nicht glauben will. Also ich brauche irgendwie sowas, was mich wieder einordnet, was mir einen Halt gibt, woran ich mich orientieren kann, was stabil bleibt, wenn der Blick eben verrutscht.
Ja, also das mit den von anderen, von außen, das ist wirklich eine ganz zentrale, ein ganz zentraler Punkt. Ja, also ich hatte auch da eine Geschichte, wo das ganz andersrum war. Es war auch im Krankenhaus noch und damals hatte ein Arzt zu mir gesagt, also der hatte sich so die Ultraschallbilder angeschaut von der Hirnblutung und hat dann gesagt, ja, das wird schon, der wird sein linkes Bein so ein bisschen nachziehen, aber ansonsten werden Sie das nicht merken. Und ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein glaube ich, dass er deinen Sohn gemeint hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und auf jeden Fall war es eine sehr positive Prognose für uns. Eigentlich die positivste, die wir damals bekommen haben. Und mich hat es natürlich gefreut. Und ich habe das dann später mal einer Therapeutin erzählt, als wir dann schon zu Hause waren. Und die hat sich so sehr darüber empört und ist überhaupt nicht darüber fertig geworden, dass er, wie er sowas sagen könne und solche falschen Hoffnungen zu machen, weil es für sie eben offensichtlich war, dass mein Sohn größere Behinderungen davontragen wird. Und letztendlich ist es auch nicht so positiv eingetreten. Also er ist da jetzt schon komplexer betroffen, aber jetzt kann ich trotzdem sagen, ich bin ihm dafür dankbar, weil für mich war das ein Halt, eine Möglichkeit und einfach mal ein schöner Blick in die Zukunft. Und es ist ja, auch wenn es jetzt nicht so eingetreten ist, wir sind ja nicht morgens aufgewacht und unser Sohn hat plötzlich komplexere Einschränkungen und die ganze Welt bricht zusammen, sondern man wächst ja in alles hinein. Aber dieser Kommentar, der hat mich halt ein ganzes Stück getragen und hoffen lassen. Und ich habe mich einfach besser gefühlt damit. Und deswegen ist das auch weiterhin meine Strategie, Blick in die Zukunft, positiv, alles ist möglich. Also was komischerweise, was ich oft höre, ist das Feedback von anderen, ich sei ja so realistisch und schätze die Situation so reflektiert auch ein und so weiter. Und wenn ich dann aber mich selbst beobachte und so in mich reinhöre, dann denke ich, nö, eigentlich schön, dass ihr das so seht, aber ich sehe das nicht so und das möchte ich auch nicht. Was heißt das denn, realistisch? Also was heißt das? Ja, natürlich sehe ich, dass er nicht altersgerecht entwickelt ist und sehe auch seine Defizite, aber ich bin nach wie vor offen für Wunder. Und ich habe die Arme weit, weit auf meine Tür und sage, hey, kommt, also Stichwort Träume, ne? Die sind bei mir jetzt nicht ganz konkret, dass ich jetzt genau benennen kann, was ich mir für ihn wünsche. Aber die sind trotzdem da. Ich bin für alles offen. Und letztendlich ist es doch so, wenn wir nicht an unsere Kinder glauben, wie sollen sie es dann selber? Also wir sind doch die, die es vorleben, oder?
Das ist ein schöner Schlusssatz für heute. Und euch Frühcheneltern wünschen wir, dass ihr die Kraft habt, immer an eure Kinder zu glauben. Lasst euch von niemandem, von gar niemandem sagen, dass eure Kinder etwas nicht schaffen. Sie schaffen es vielleicht nicht genauso, wie andere sich das vorstellen, aber wenn wir ihnen was zutrauen, dann tun sie das selbst auch.
Ja, Eva, ganz lieben Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns allen geteilt hast und unseren Zuhörern vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Für heute sind wir am Ende, aber wir wollen euch auch wieder einladen, uns zu schreiben unter frühchenpodcast@gmail.com. Und da könnt ihr eure Gedanken zu dieser Folge oder auch ganz, ganz gerne eure Geschichten mit uns teilen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von euch etwas zu hören.
Und in der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie wir lernen mussten, Hilfe anzunehmen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil es halt einfach doch anstrengend ist, für andere mit unseren Kindern umzugehen. Schaut gerne wieder vorbei in unserer Welt der kleinen Wunder. Bis dahin.
Tschüss.
Und so.